Hakan!
Das ist nur ein Goal!
Ich denke, ich bin Profifußballer und bin da nicht zum Lieblingstischler.
Lass du mir mit Respekt!
Ich habe fertig.
Willkommen zurück zum Doppelsturm. Welcome back, Tim. Du bist wieder gut in der Schweiz gelandet.
Ja, hey, danke vielmals, dass ich das schöne Wochenende hatte, bei euch in der Wohnung verbringen in Lissabon. Es genoss ein bisschen Wärme. Jetzt wieder zurück in der Schweiz und freue mich, dass jetzt nach zwei Wochen Pause, dass wir zurück sind und nach einem speziellen Wochenende. Ja.
Sehr gern. Schön, bist du da gewesen. Eben, leider, dich habe ich gar nicht so gross gesehen gehabt. Eben, eine Prüfung noch gehabt bis am Samstag und irgendwie am Sonntag um 4 Uhr müssen aufstehen und bin dann auf Azoren gegangen. Darum hat es eben letzte Woche auch nicht geklappt gehabt mit der Podcast-Folge. Aber ja, jetzt sind wir wieder zurück. Ich hätte gesagt, wir lassen die letzte Runde aus Super League und gehen gerade straight zu den Nazi, wo das Wochenende gespielt hat gegen Belarus. Das war der Start gewesen, der Aufgalopp für die EM-Quali. Ich finde, haben eine sehr gute Falle gemacht, sehr souverän. Und haben es eigentlich das Ganze seriös eigentlich, ja, genommen. Findest du auch? Oder hast du das Gefühl gehabt, oder die ersten paar Minuten sind ein bisschen nervös gewesen?
Na, also ich würde den Latte-Schuss irgendwie nach 2 Minuten nicht zu hoch werten, weil dann 1 Minute später ist er schon 1-0 gestanden. Ich glaube es nicht. Aber wenn jetzt der Latte-Knaller, wenn der rein wäre, dann hätte es wahrscheinlich noch etwas zum gleichen Goalverhältnis geführt. Weil ja, es ist einfach so, dass der Gegner wirklich zu schwach ist, um da irgendwie was können, den Fokus rauszunehmen, analytisch. Weil,
ja, aber die Dose öffnen, für
das Spiel. Nein.
Das war vom Steffen gewesen, oder? Die vierte Minute. Dass du dort hättest schon können, das 1-0 erzielen. Ich glaube, sonst hättest du schon können, vielleicht mühsam werden, dann.
Ja, aber sie sind schon sehr verwirrt umeinander gestanden. Und du musst sehen, die besseren Spieler, wo Belarus eigentlich noch hat, die sind, also es gibt eine schwarze Liste vom Lukaschenko, von Spielern, wo sich für seine Ansprüche zu kritisch dem Regime gegenüber schon geäussert haben und die dürfen nicht mal mehr spielen.
Okay.
Jetzt hat einfach noch so 11 Marionetten sind auf dem Platz. Sie dürfen nicht bei sich zu Hause spielen ohne Zuschauer. Und
ja, das ist schon sehr speziell. Über das würde ich eigentlich schon noch gerne kurz reden, dass sie in Novi Sad gespielt haben, oder in Serbien. Ich glaube, eine Stunde außerhalb von Belgrad. Und ohne Zuschauer vor Ort haben sie das Spiel müssen abhandeln. Das ist schon sehr komische Kulisse. Ich weiß auch nicht, wie das als Spieler dann ist, wenn du gegen Belarus spielst, also Weißrussland, wo eben noch im Krieg beteiligt ist, also kannst du nicht in Weißrussland spielen. Die andere Frage ist, dürfen sie überhaupt noch spielen, die Quali? Sollen sie das? Was meinst du dazu? Findest du, das ist überhaupt gerechtfertigt für die UEFA?
Ja, die UEFA fällt am 4. April, fällt jetzt ein Urteil darüber, endgültig so, ob es...
Haben sie dich auch noch herbeizogen für die Meinung? Eben du ja, mit dem politischen...
Ich komme gerade aus Nier zurück. ganz klar gesagt, hey, Jungs, da wenn da... also es ist doch absolut keine Frage, die Beteiligung von dem Land am Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine ist so stark. Und ja, das ist jetzt einfach noch rausgezögert. Der Seferin wird sich vielleicht zuerst noch wählen lassen als für eine weitere Amtszeit als UEFA-Präsident. Etwa mit gleich viel Konkurrenz wie der Gianni Infantino gewählt worden ist vor 1-2 Wochen. Und ja, und dann wird man am 4. April höchstwahrscheinlich darüber entscheiden, dass dann nicht so wird weitergehen. Und
aber es wird eigentlich fast ein bisschen gemein gegenüber der Schweiz, oder? Wo jetzt eigentlich 5-0 gewonnen hat.
Gegenüber Renato Steffen ist gemein, wenn dem seine 3 Goal dann gestrichen. Obwohl, ich könnte mir dann vorstellen, dass es einfach einen Vorfassig gibt von 3-0 und vielleicht zählen sie dann einfach die ersten 3 Goal. Und dann hat eben der Steffen doch 3 Nationalgoal mehr auf dem Konto. Nein, das ist alles nicht so wichtig. Auf jeden Fall 3 Punkte haben sie. Also, von dem her. Und jetzt geht man mal mit viel Selbstvertrauen gegen das Israel ins Spiel, würde ich sagen.
Ja, hoffen wir es. Eben, Steffen mit einem Dreierpack, das ist jetzt ein Spieler, wo ich jetzt nicht damit gerechnet hätte, dass der einen Hattrick in einer Halbzeit kann erzielen. Aber ja, ich bin überrascht gewesen. Also, ist trotzdem gut im Softing, glaube ich. Und dass der eigentlich auch in der Startaufstellung war, hat mich dann trotzdem eigentlich überrascht.
Ja, aber das ist jetzt gut an der Gruppe, die man da hat, wo man eigentlich jedem Spiel einfach so haushoch ein Favorit ist. Egal gegen welchen Gegner aus dieser Gruppe. Und dann kann der Jakin da ein bisschen ausprobieren, wenn er ja gern macht, nicht nur gegen kleine Gegner. Und da lässt sich natürlich absolut auch leiden. Ich meine auch, dass man Cedric Gitten von Anfang an laufen lässt, obwohl er ja nicht einmal nominiert gewesen wäre ich nicht der Brille Mbolo und Andi Zegiri vielleicht ausgefallen. Von dem her, ja.
Ja, wenn wir noch kurz eigentlich aufs Kader zu sprechen kommen, wo der Murat Yakin nominiert hat letzte Woche, hat er ja schon ein paar Namen drunter, wo ich jetzt vielleicht nicht am Anfang gerechnet hätte damit. Also sicherlich der Jeremy Frick, wo das erste Aufgebot bekommen hat. Ich weiss gar nicht, hat er mal für U-Mannschaften gespielt? Weißt du das gerade?
Das ist schon relativ lang her. Es wäre wahrscheinlich schon relativ lang her, weil er ist auch nicht mehr der Jüngste.
Ich habe gar nicht gewusst, dass der einen Schweizer Pass hat, weil er hat in Lyon, hat er, glaube ich, die Ausbildung vollzogen als Goalie. Also er ist dort irgendwie im Internat gewesen, oder keine was, oder hat pendelt von Genf aus. Aber ich habe gar nicht gewusst, dass der eigentlich spielberechtigt ist für Schweizer Nazi. Ich habe es gerade nachgeschaut.
Er ist Genfer und Lyon ist natürlich von Genf aus so also näher wie Bern, also von dem her.
Ja, er ist in die U19 gewechselt von Lyon, von der U17, von Servette. Und hat dann dort dann Ende von der Ausbildung dann vollzogen. Ja, und ein weiterer Name ist eigentlich der GC-Spieler Dominik Schmid, der auch das erste Nazi-Aufgebot bekommen hat. Ja, auch ein Name, wo ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet hätte, weil ich finde, bei ihm fehlt mir ein bisschen die Ausstrahlung, so die internationale Ausstrahlung. Eben sicherlich ein solider Super League-Spieler, wo auch in der letzten Woche definitiv gute Leistungen gezeigt hat. Das ist für mich nicht eine Statusfrage. Und auch der Captain ist aktuell als Basler in Zürich. Also das ist sicher auch außergewöhnlich. Aber ja, das sind zwei Namen, die mich definitiv überrascht haben. Ja, was meinst du zum Schmid? Hat es der verdient durch die letzten Wochen? Oder ist es trotzdem ein spezielle Nomination?
Es ist für mich schon ein bisschen überraschend gekommen, weil es gibt doch schon genug andere Namen, die sicher vorher schon mal verdient hätten. Beim Jakin sind die Entscheidungen, glaube ich, immer auch so ein bisschen auf.
Aber wer würdest du sonst irgendwie nominieren von der linken Außenverteidigerposition? Also wer findest du sonst da noch einen geeigneten Kandidat?
Miro Muheim zum Beispiel, der fände ich viel geeigneter. Der zeigt jetzt schon seit viel mehr Jahren, zeigt gute Leistungen, ist jetzt beim HSV, eine starke Größe, trägt sehr viel dazu, wie das, wahrscheinlich wieder da oben spielt in der nächsten Saison. Also klar, das sage ich jetzt auch als St. Gallen, weil er dort, beim FC St. Gallen sehr gute Leistungen gezeigt hat. Aber grundsätzlich könnte man jetzt da eher, rechtfertigen. Aber wie gesagt, es ist gegen Belarus, es ist auch Jeremy Frick seine Nomination, ist, glaube ich, mehr so ein bisschen pro bono gewesen, kann man so sagen, noch so ein bisschen zum jemandem eine Freude machen, der schon längere Karriere hat und wo schon länger den Traum gehabt hat, zum mal nominiert werden für die Schweizer Nationalmannschaft. Und da kann man da relativ einfach jemandem eine Freude machen mit dem. Aber wie gesagt, da gibt es schon einige andere Spieler, die es meiner Meinung nach schon mal sich mehr verdient hätten in den letzten Jahren mit konstanten Leistungen.
Weißt du das gerade zufällig? Ist der Cedric Itten aufgeboten worden, weil sich der Zegiri verletzt hat?
Ich glaube, weil beim Brille Mbolo ist es schon länger klar, dass er nicht hätte mitmachen können. Und beim Andi Zegiri ist es wirklich erst gerade am Wochenende vorher noch passiert.
Ich finde es auch mehr lustiger, weil er hat sich gerade gegen IB verletzt, oder? Und dann wird ein Spieler von IB wird dann aufgeboten, stattdessen.
Wo gerade einen Hattrick noch geschossen hat im gleichen.
Ja, genau.
Ja. Also, es ist sehr gut aufgegangen mit dem Inten vorne rein. Er ist eigentlich an dem Sieg fast so beteiligt wie der Renato Steffen, weil er sagt, gerade beim 1-0, das ist eigentlich eher sein Goal. Von dem her. Ungefährdeter Sieg. Und jetzt auch gegen Israel wird es wahrscheinlich, es wird schwieriger, aber es wird auch dort, vorgibt's mal zu sagen, es wird auch dort nicht allzu schwierig werden, um da einen klaren Sieg können wieder einfahren.
Hoffen wir es doch. Eben, ich glaube, was ich auch noch speziell finde, jetzt, gerade bei der letzten WM haben wir ja nur einen rechten Außenverteidiger gehabt. Das hat der Murat Yakın jetzt angepasst. Also, der Michi Lang hat er wieder einberufen. Wo hat die letzten paar Wochen wirklich gute Leistungen gezeigt unter dem Heiko Vogel beim FCB. Und, eben, linke Außenverteidigerposition neben Ricardo Rodriguez holt er halt den Dominik Schmid. Also, ich finde, das ist schon ein Eingeständnis, das er ja nicht öffentlich gesagt hätte, wirklich, dass er dort einen Fehler gemacht hat. Aber ich glaube, dass man in Zukunft zwei Außenverteidiger auf jeder Position mitnimmt, das ist, glaube ich, jetzt statt Aussenfrage, oder?
Ich glaube, den Fehler macht er nicht nochmal. weil, ja, also, wir können ja nachher noch schnell drauf sprechen, aber man sieht ja jetzt in der letzten Folge von dieser Doku-Serie über die Schweizer Nazi, The Pressure Game, wie näher es sogar dort selber dann irgendwie eingesteht, okay, man hätte ein, zwei Sachen anders können machen. Und auch die Spieler, die ganz klar sagen, hey, so, ja, sowas geht eigentlich einfach nicht. Du kannst nicht, klar, jetzt gegen Belarus hat jetzt nicht so einen Unterschied gemacht, aber, ja, an der Endrunde, WM, EM Endrunde, wird er die Fehler nicht mehr machen.
Aber ich finde, jetzt, gerade, okay, vielleicht der Cedric Itten ist ein ähnlicher Spielertyp, aber Michi Frey, aus meiner Sicht, hätte schon mal auch die Chance verdient, sich mal zu beweisen, der Schweizer Nazi, wo eben gute Leistung auch zeigt bei Schalke momentan. Und, ich glaube eben, das Thema ist, glaube ich, durch beim Murat Yakın. Man weiss, dass nicht viel vom Charakter Michi Frey haltet. Aber ich habe mich auch am Wochenende mit Freunden unterhalten, die haben gefunden, das ist so ein Typ, der braucht vielleicht ab und zu einer Mannschaft. Vielleicht auch nicht zu viel. Eben, wir haben einen Granit Xhaka, der schon relativ fortgewandt ist und relativ laut, oder? Aber der bringt schon die gewisse Siegeswille mit irgendwie. Und so das fehlt wahrscheinlich auch ab und zu dieser Mannschaft aus. Ich habe das Gefühl.
Ja, ich finde es eine billige Ausrede vom Murat Yakın. Ich finde, du kannst, wenn du nicht weißt, wie sich der Spieler verhalten in einer Nationalmannschaft. Nationalmannschaft ist nochmal etwas ganz anderes und er kommt dort eben mit Spielern auf den Platz, wo viel größere Namen sind wie er, eben Granit Xhaka. Ich glaube nicht, dass er dort sich irgendwie will versuchen, die Mannschaft irgendwie versuchen zu dominieren mit seinem Charakter, den er hat. Er hat einfach das Image natürlich noch von seinen jüngeren Jahren aus der Super League, wo ihm, ja, wahrscheinlich nicht gut tun hat jetzt, in Bezug auf Nationalmannschaft. Aber ich kann mir vorstellen, dass er jemand wäre, wo es wahnsinnig mit viel Respekt wäre, in die Nazi, reinkommen und dann sich, ja, mit seiner Goallust wahrscheinlich bewähren und, eben, es könnte ja immer noch schief gehen, logisch, aber jetzt gerade in so ein Spiel, wo man nicht wahnsinnig viel riskiert, wenn man vielleicht jemanden mitnimmt, wo jetzt noch keine gestandene Nazi-Größe ist, absolut ausprobieren und sich da nicht hinter so, Ausreden verstecken, finde ich.
Ja. Ja, gut. Wenn wir gerade eigentlich zu der Doku zu sprechen kommen, du hast die auch schon reingezogen, oder?
Fände interessant, ehrlich gesagt, ja. Ich glaube, wenn man so über Yakın redet und kommuniziert.
Eben, wir haben gar noch nicht über die Doku zusammen geredet gehabt. Ich habe sie auch das Wochenende angeschaut. Ja, ist für mich.
Extra vor 5 Minuten noch fertig geschaut. Gerade noch fertig geschafft.
Sehr gut. Ja, eben, ist fast mehr so ein Werbefilm von der Schweizer Nazi, wo sie eigentlich gedreht haben am Ende, oder? Relativ wenig irgendwie Kritik geäussert wurde oder auch so ein bisschen, Sachen angesprochen wurden. Sondern wirklich mehr ein bisschen ein Werbefilm, jetzt wahrscheinlich auch gerade in Bezug auf die EM-Kampagne, dass man sie jetzt gerade publiziert hat, um ein bisschen den Hype kann auslösen. Ja, was ist so deine Meinung zum Doc?
Ja, eben, wenn das Ziel gsi ist, und da ist es ohne Zweifel, zum so ein bisschen eben.
Ich sag einfach, sonst hätte es nicht können, meistens filmen, sag ich. Also, die wären sonst nicht in die Kabine gekommen, oder?
Nein, und auch eben zu den Spielern heim und alles, da geht's drum die Schweizer Nazi hat nicht bei allen, Fans ein super gutes Image, obwohl es so erfolgreich sind wie noch nie. Kann man jetzt überstreiten, ob das irgendwie gerechtfertigt ist oder nicht. Ich finde es überhaupt nicht gerechtfertigt, aber es geht schon darum, um so ein bisschen, mal eben die Seite zu zeigen von den Spielern, und zwar im allerbesten und vorbereitetsten Licht, was überhaupt noch geht. Also, die Doku gibt nicht wahnsinnig viel Preis, wo man noch nicht gewusst hat, aber andererseits ich finde es schon interessant, um so ein bisschen, sehen, wie die Charaktere miteinander interagieren, weil man ja, und man weiss ja nie genau, okay, wie ist der eigentlich hinter der Kulisse und wie ist in der Kabine und ja, eben so ein Granit Xhaka wie der kann umschreien in der Kabine und wie ruhig das ein Ricardo Rodriguez wirklich auch mit seinen Mitspieler ist und nicht nur vor den Medien. Und ja, wie der Druck schon immens ist, jetzt auch bei den Spielern, wo ja, nicht alle von denen sind absolute Weltklasse-Topspieler, aber trotzdem ist bei allen der Druck während der ganzen Karriere sehr groß. Also, ich habe es schon sehr interessant gefunden.
Also, ich wollte gerade auf den Granit Xhaka zu sprechen kommen. Das ist für mich schon der Schlüsselspieler für unsere Nazi, wo der Unterschied ausmacht, wo auch das gewisse Etwas mitbringt, dieser Mannschaft auch das Selbstvertrauen irgendwie ausstrahlt. Und das muss ich schon auch sagen. Ich meine, du merkst schon ein bisschen raus aus dieser Doc, dass das Ganze wird ein bisschen gepusht eigentlich von den ehemaligen FCB-Spielern. Und das haben sie damals irgendwie angeeignet, wo sie Champions League gewonnen haben, gegen ManU. Und dort kommt das eigentlich ein bisschen raus, finde ich. Also, das kannst fast nicht widersprechen, sorry. Weil, ein Sommer, ist sicherlich einer von den starken Charakter dort, ein Manuel Akanji, wo das wahrscheinlich auch dort, in Basel dann gelernt hat, ein Brel Embolo ist doch mittlerweile,
ist doch nicht wieder nur auf Basel, zu beschränken. Der Granit Xhaka hat für Arsenal etwa 5-mal so viel Spiel gemacht wie für den FCB.
Ja, nein, logisch, aber er hat das Ganze, sag ich dann trotzdem, hat er halt irgendwie dort, gelernt gehabt oder das Selbstvertrauen mitgenommen gehabt. Und das war auch ein Grund gewesen, wieso er so unbeliebt war am Anfang. Also er hat einfach ein brutales Selbstvertrauen. In Gladbach am Anfang hat er gefunden gehabt, wer sind ihr? Ich habe Champions League gespielt und die haben noch nie in eurem Leben Champions League gespielt. Und das ist am Anfang nicht gut angekommen. Aber ich glaube, das tut dieser Nazi, glaube ich, schon gut, weil ja, eben, sagen wir so, der normale Schweizer ist halt schon eher zurückhaltend, und tut nicht wahnsinnig laut seine Meinung äußern. Ich glaube, er ist halt da schon das absolute Gegenteil, oder?
Ohne ihn, ja, hätte die Mannschaft die Hälfte vom Siegeswillen. Da bin ich mir sehr sicher. Und eben, du brauchst jemanden, der so umschreit. Wer wär's sonst in dieser Kabine? Mir ist dann so, ich hab mir noch so überlegt, okay, wer wär's sonst kommunikativ? Eben vielleicht Manuel Akanji, aber der ist irgendwie auch zu lieb. Genauso wie Jan Sommer, der kommunikativ stark ist, aber wo ich jetzt auch nicht gesehen seine Mitspieler anschreien, wenn so etwas nicht gut läuft. Also, ja, er ist wirklich eine eindrückliche Persönlichkeit. Jetzt nach dieser Doku muss ich sagen, noch mehr. Und hat wirklich, ja, viel Scheiße müssen fressen in seiner Karriere. Er hat sich oft aber auch selber, das so ein bisschen
eingebracht. Selber reingeritten, ja.
Ja, er sagt ja selber in dieser Doku, dass er sieht halt einfach alles als Challenge und auch wenn irgendein Heinz aus dem hinterletzten Krachen, im Kanton Glarus irgendeinen Scheiß postet, weil ja jeder kann machen heutzutage leider, fühlt er sich total provoziert, aber auch herausgefordert und dann bringt er nochmal eine bessere Leistung und ja, ich finde, er ist ein Phänomen und die Doku hat auch geholfen, cool ihn nochmal ein bisschen besser zu verstehen. Aber auch zum Beispiel ein Haris Seferovic, zum Beispiel, wo der ein bisschen porträtiert worden ist, von dem hat man vorher nie groß was gewusst, wie fühlt sich der, wie ist der seine Karriere verlaufen, und da, ja, finde ich schon interessant.
Aber ist auch eher ein ruhigerer Typ als ein Granit Xhaka. Aber ich finde, aus dieser Doku ist auch ein bisschen rausgespürt, wieso vielleicht der Granit Xhaka und am Anfang, der Muri vielleicht nicht die beste Beziehung gehabt haben, weil, ist halt schon einer, der häufig ein bisschen aus dem Schema irgendwie rausspringt, oder? Irgendwie, vielleicht Aktionen macht, wo vielleicht nicht geplant sind, wo der Trainer vielleicht nicht gern sieht. Aber ich glaube, du merkst dann halt relativ schnell, dass der Xhaka fast wichtig ist für die Mannschaft als der Muri, oder die Mannschaft besser im Griff hat als der Muri. Definitiv. Und er ist einfach eine grosse Persönlichkeit, wo du dich kannst eigentlich anlegen als Trainer, oder?
Ja, und eben, wir haben jetzt vorher gesagt, man hat eigentlich nichts Neues erfahren, aber wenn du ein bisschen neu anschaust, du merkst schon gewisse Dynamiken, weißt wie der Yakin ganz klar sehr pissed war, wo der Xhaka während der WM während der Nations League der Post rauslässt, eben nach dem Blickkommentar, nach dem rassistischen Blickkommentar gegen Sekundos in der Schweizer Nationalmannschaft, und der Yakin einfach gesagt hat, hey, wieso hat er sich nicht mit uns abgesprochen, ganz klar Piss war über da. Und, oder der Xhaka, der am Schluss sagt, hey, kannst du nicht da ohne, also nur mit zwei Ausverteidigern an eine WM reisen. Und er hat gesehen, dass Kameras dort sind. Also das sind auch so ein bisschen, ja, Sachen. Aber hey, was sagst du zu der Kommunikation vom Jakin jetzt in der Kabine und auch sonst so ein bisschen, wenn ich mich noch wundere, was du dazu meinst?
Ich glaube, er ist authentisch. Also ich glaube, er tut sich nicht verstellen. Ich glaube, auch sonst eher ein cooler Typ. Und ich glaube, das bringt er auch ein bisschen über. Also die Coolness, das ist, glaube ich, sicher etwas, was er will, der Mannschaft zu übermitteln. Aber ist jetzt halt sicher nicht der lütische Trainer. Ich glaube, da gibt es sicher lütere Trainer. Aber ich glaube eben, das übernehmen dann andere eben in der Mannschaft, eben Granitschakka, wo sicher da die Mannschaft dort mehr pushen. Vielleicht ist es gerade eigentlich gut, die Kombination. Ich weiß es nicht richtig, ob man vielleicht dort einen bräuchte, wo wirklich noch mehr ein bisschen die Mannschaft rauskürzelt, so die Leistungen. Aber das finde ich noch schwierig zum Nachvollziehen. Und ich meine, am Ende hast du es eigentlich auch der Murat eigentlich auch nur gesehen in der guten Situation. Okay, vielleicht Portugal ist vielleicht einzige gewesen, wo vielleicht mal nicht gut gelaufen ist, die erste Halbzeit, und dann in der zweiten Halbzeit hast du nicht mehr viel können mehr regeln. Aber jetzt die anderen Spiele sind eigentlich alle relativ gut gelaufen. Also ja, vielleicht kommt er dann auch ein bisschen mehr aus seiner Haut raus, wenn es dann mal nicht so gut läuft. Ja, was mich
aber... Sorry, eben gerade zum Redner wird er schon nicht. Also auch wenn er in der Pause seine Ansprache und so, also ich weiß auch nicht, als Spieler wäre mir jetzt auch nicht unglaublich beführen, wenn jetzt der Muri vor mir wäre stehen und irgendwie, also Herren, und dann irgendwie versucht, etwas motivierend zu abellieren, aber ja. Immerhin raucht er genug Zigarre, da hat mich auch hat mich auch überrascht.
Ja, aber zu dem Starten glaube ich auch. Ich habe mal ein Video gesehen von ihm, wo er, glaube ich, in ein Cup-Spiel schauen gegangen ist, und dann haben sie dann auch noch gefilmt kurz, und dann ist er auch mit der Zigarre da gestanden und hat dann plötzlich gemerkt, dass die Kamera auf ihn gerichtet ist, und hat die Zigarre relativ schnell dann weg da. Aber ich glaube, mittlerweile ist das... Das ist egal gewesen, ja. Ja, ich glaube, das ist immer recht wurscht. Aber vielleicht eine andere Frage. Denkst du, welche Spieler siehst du, die in Zukunft die Rolle können vielleicht übernehmen, Granitschakka, wenn der, sagen wir jetzt, in 3-4 Jahren mal aufhört? Ich habe da mir auch eben ein bisschen Gedanken dazu gemacht, eben die U21 mal angeguckt von der Schweizer Nazi. Ich find's noch schwierig, eben er zeigt gerade Yashari, probiert er auch aufzuziehen, dass der vielleicht die Rolle einnimmt. Bin mir nicht sicher, ob er das 1-2 ist, also er ist halt schon Captain von dem FC Luzern, übernimmt er sicherlich schon viel Verantwortung, aber ist sicher jetzt nicht der Lütischst. Ich habe jetzt vielleicht mehr einen Bradley Fink im Kopf vielleicht noch, wo so ein bisschen ein anderer Charakter vielleicht könnte sein. Aber ich weiß nicht, ob der dann wirklich zum Stamm spielen wird bei der Schweizer Nazi. Sonst finde ich es noch schwierig.
Ich sehe, Basler Brille ist wieder recht an. Aber,
nein. Also, nein, Yashari spielt beim FC Luzern, lieber Tim.
Ich weiß, aber das ist die zweite Option, gerade der Bradley Fink.
Nein, ja, aber er ist auch so ein Siegertyp. Also weißt, er hat auch so ein bisschen das gewisse, so die Mentalität bringt er dann schon mit von Deutschland. Das merkst du schon ein bisschen.
Ja, ich finde es eine sehr spannende Frage. Ich habe das Gefühl, das ist auch etwas, was sich erst noch wird zeigen, weil der Granitschakka nimmt so viel Raum ein, dass es überhaupt fast nicht möglich ist eigentlich, um da irgendwie rauszuspüren, wer könnte da übernehmen, wenn er mal nicht mehr für die Schweizer Nationalmannschaft spielt. Und er wird auch, also es wird ihn auch niemand können 1-2 ersetzen, nur schon wegen seiner spielerischen Fähigkeiten. Ja, er wird der Schweizer Nazi mega fehlen. Vielleicht so als Übergang so ein Manuel Akanji könnte ich mir schon vorstellen, mit seiner Erfahrung, er ist jetzt erst 27, der spielt sicher noch, ja, die nächsten 8 bis 10 Jahre für die Schweizer Nazi, könnte man vorstellen. Der ist einer, der sicher lang bleiben kann. Und jetzt mit seiner Erfahrung unter dem Pep Guardiola, bei Man City, der wird sicher, das ist auch einer, der nochmal mehr Verantwortung wird übernehmen. Und wo auch, ja, ich glaube schon, dass der auch mal auf den Tisch hauen kann. Aber 1-2 ersetzen wird nicht möglich sein.
Was haltest du vom Stergiu? Du kennst ja den ein bisschen besser als ich. Kann der auch Leute werden? Und wird er auch die Verantwortung übernehmen? Er ist ja aktuell der Captain von der U21.
Ja, aber da wird sich erst noch zeigen, ob der überhaupt sich irgendwie kann mal durchsetzen, um in der ersten Mannschaft von der Nationalmannschaft spielen, weil man hat das schon mal besprochen vor ein paar Wochen, dass er ist immer noch super jung, blutjung und kann immer noch eine riesige Karriere, also hat eigentlich schon sehr krasse Karriere für sein Alter, aber so das Momentum, das er noch hatte vor etwa 2 Jahren, hat im Moment sogar im Moment gerade nicht mehr so. Von dem her wird sich dann noch zeigen, wie wichtig dass er noch sein wird in der Schweizer Nationalmannschaft. Aber gesehen jetzt nicht gerade als 1:1. Er ist auch eher ruhig. Also man sieht jetzt auch, der Mattia Maglizza beim FC St. Gallen hat so ein bisschen die Leaderrolle im St. Gallen, in der St. Gallen Verteidigung übernommen. Von dem her, ja, eher nicht.
Gut. Kein Gesäcker, können wir langsam zum Ende von der Schweizer Nazi. Du hast eben nachher noch das Quiz vorbereitet. Ich würde aber vorher noch gerne noch 2 andere Themen zum Schweizer Fußball noch kurz besprechen. 2 Themen abseits vom Fußballplatz. Das eine ist, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber der FC Aarau-Präsident ist zurückgetreten nach dem Vorfall, den ich dort geschildert habe, vor, ich glaube, 3 Wochen war es. Ja, der ist jetzt effektiv zurückgetreten, ihm ist das zu viel geworden, gefunden kannst du vielleicht auch nicht mehr den richtigen Mann jetzt, wo da das Zeug, ja, in die richtige Bahn muss leiten, kann leiten, weil er vielleicht auch zu nahe Verbindung hat zu den Fangruppierungen. Ja, und der gefunden.
Schade, der ist ein sympathischer Typ. Und auch schon seit der Teenager ist er beim FC Aarau tief verbunden und ja. Tut mir leid für ihn nach so einem Vorfall.
Ja, aber ich meine, vor allem, man muss es halt im Hoch anrechnen. Ich glaube, noch CEO, der ihm gehört eine Firma mit 100 Leuten, das wahrscheinlich ehrenamtlich gemacht hat, wahrscheinlich ohne Lohn, noch Aarau-Präsident, wo er wahrscheinlich auch dann vielleicht, worst case, vielleicht noch finanziell dann noch, ja, vielleicht Sachen noch übernommen hätte, wenn es so weit gekommen wäre. Also, wird es sicherlich schwierig, da einen Mann zu finden, wo die gleiche Rolle kann dann reinnehmen, der auch so gut vernetzt ist im Raum Aargau. Bin ich gespannt, wer denn das Amt dann übernimmt. Ja.
Ja, wünsche mal viel Glück an Philipp Honorat und mal schauen, wer da als nächstes kommt.
Voll. Und ein weiterer Präsident aus der Zentralschweiz, der Alpsteg, macht gibt immer noch keinen grossen Fortschritt irgendwie beim FC Luzern. Eben jetzt wird ja diskutiert da mit den Lizenzen. Es probiert man da gegenseitig Druck zu erhöhen. Ich habe dann noch lustig gefunden, dass die Fans mittlerweile probieren, halt eben ein bisschen Unruhe zu stiften beim Haus vom Alpsteg. Haben ja dort irgendwie Knallbetonen abgelassen mitten in der Nacht. Und jetzt hat irgendwie die Frau vom Alpsteg Angst. Also ich weiß nicht, ob vielleicht dort dann auch, vielleicht sogar die Familie dann bald mal Einfluss nimmt, vielleicht dass der Druck zu gross wird. Mhm. Ja.
Nur schnell, er ist nicht der Bernhard Alpsteg, er ist nicht der Präsident, er ist nur der Mehrheitsaktionär.
Ah, ja stimmt. Der Stefan Wolf ist der Präsident, ja, das habe ich gerade ein bisschen wechselt.
Präsident Stefan Wolf, der unrechtmäßige.
Aber er benimmt sich wie ein Präsident.
Ja, absolut. Oder einfach... Jetzt geht ja weiter die ganze Saga. Jetzt eben wird von der Clubführung aus gesagt, dass ein Großteil von seinen Aktien hat unrechtmäßig erworben. Ja, es wird wahrscheinlich das resultieren. Also
aber schlimmer ist ja eigentlich mehr, dass FC Luzern eigentlich darunter leidet, oder? Ich meine, vielleicht auch die Personen dahinter, das ist eine Schlammschlacht, die jetzt da entsteht, aber vor allem leidet ja der FC Luzern, die Fans darunter, wo jetzt eine gewisse Unsicherheit daraus entsteht. Ja.
Ja, wie gesagt, also ich glaube, kurzfristig macht die ganze Story relativ wenig aus aufs Sportliche. Vielleicht ist sogar noch eine zusätzliche Motivationsspritze für die Spieler, wenn irgendwie, jetzt erst richtig und es läuft ja sportlich. Andererseits, wenn es jetzt mal wieder eine Bass gibt, dann droht das Ganze schneller mal wieder abeinander. Im Moment scheint irgendwie, zumindest auf sportlicher Ebene, alles recht stabil zu sein. Und Fans kommen ja auch ins Stadion. Also ja, aber... Wir werden es sehen. Ich glaube nicht, dass es gut enden wird für den Heraldsteig, weil viele Leute hat er nicht hinter sich.
Absolut. So, ja, gut.
Nochmal über einen Knall. Ich weiss, wir sind sehr fokussiert auf Schweizer Fußball, aber es hat mich trotzdem nicht kalt gelassen, dass FC Bayern München am Donnerstagabend sich überlegt hat, hey, jetzt kriegt man den Julian Nagelsmann raus. Und er hat es eigentlich später erfahren als viele Fans, die über Social Media bereits über den Fabrizio Romano, den Fußball-Experte, Transfer-Guru, erfahren haben. Also, ein unglaublicher Knall.
Ja, das hat mich auch mega überrascht, dass er eigentlich Rendon gelesen kann. Hast du fast nicht können glauben. Aber auch die Geschichte eben seit Wochen und seit Jahren wieder darüber diskutiert, dass der FC Bayern München einen Maulwurf hat, wo diverse Sachen rausliegt. Und man weiss es ja nicht genau, wer es ist. Und auch die Story ist anscheinend wieder die Person oder mehrere Personen daran beteiligt gewesen. Also die Journalisten haben gesagt, sie haben es von zwei, drei Quellen gehört gehabt. Und das ist am Schluss auch der Grund gewesen, wieso der Nagelsmann das auch über das Internet mitbekommen hat, weil der Hasan Salihamidžić, schwieriger Name. Genau, das eigentlich hat wollen erst ihm wollen anrufen oder mitteilen wollen, bevor, also wenn der Tuchel dann unterschrieben hat. Und, das ist eben vor allem schon irgendwie an die Medien gekommen. Also.
Das ist so peinlich. Es ist, ja.
Aber ich habe das Gefühl, das könnte eben vielleicht auch ein neuer irgendwie, vielleicht in dieser Rolle sein. Also ich will jetzt da niemals beschuldigen, aber ich habe das Gefühl, mittlerweile ist es so auffällig, und ich habe das Gefühl, es können fast nicht Leute aus dem Staff sein, sondern das müssen irgendwelche Spieler sein aus der ersten Mannschaft.
Ich weiß nicht, Linus. Er hat so, schau mal, die Reaktionen von den Spielern an. Ich meine, der.
Aber sind nicht alle so positiv gewesen. Also, vom Neuen weiss man, dass er es nicht gut gehabt hat mit dem,
Nagelsmann. Er liegt irgendwo in der Reha und auf den ist der ganze Verein mehr oder weniger pisst, weil er sich, aus bekannten Gründen. Also, sicher lässt die Führung im Moment nicht auf den Manuel. Sie haben ja auch seinen besten Freund, seinen Goalie-Trainer, haben es auch direkt entlassen. Nachdem sie Jan Sommer geholt haben. Also, ich glaube.
Aber ich glaube, sicherlich gespaltet, meine ich, in der Mannschaft. Also, man weiss, dass ein Kimmich und ein Goretzka sind Fans vom Nagelsmann. Ein Müller, dort weiss man, dass er nicht der allergrößte Fan war. Also, der ist wahrscheinlich eher froh. Also, ich glaube, dort ist man wahrscheinlich in der Mannschaft auch ein bisschen gespalten. Also, hat sicherlich.
Ja, du machst es auch nicht besser, jetzt, wenn die Hälfte von der Mannschaft, es läuft ja eigentlich, klar, sie haben jetzt den ersten Platz verloren, aber sie sind in der ganzen Saison jetzt irgendwie 3 Spiele verloren, sonst alles mehr oder weniger immer gewonnen.
Ja, aber Tim, die sind einfach nervös geworden. Eben nächstes Wochenende gegen Dortmund und wenn sie das Spiel verloren hat, dann wäre spätestens dann wäre Chaos entstanden in München.
Und Thomas Tuchel steht schon lange auf der Liste vom Salihamidžić. Der hat sogar schon wollen, wo er bei Mainz noch war. Haben sich überlegt gehabt, ist dann zu Dortmund und nachher zu Paris Saint-Germain und jetzt hat man wieder gedacht, okay, der ist jetzt auf dem Markt, who knows, Tottenham braucht einen neuen Trainer, PSG hat sich noch mal überlegt, vielleicht zum ihn zurückholen. Hat man jetzt vielleicht einfach nervös zugeschlagen, aber ich weiß auch nicht, ob das gut wird funktionieren, weil der Thomas Tuchel ist ein starker Charakter und der hat es bis jetzt auch immer mit der Führung, wo er war, bei allen Clubs, hat er sich verkracht.
Ich finde es auch mehr lustig, eben die Bayern-DNA, mir san mir, die geht immer wie mehr verloren. Also das, was der Uli Hoeneß über Jahre eingerichtet hat, ich glaube, das ist spätestens in 2-3 Jahren ist das weg. Also aus dem Grund, wie man eben jetzt Spieler behandelt, also dass man die öffentlich kritisiert, eben jetzt wie eine neue, wo man Lohn will, kürzt, das wäre, glaube ich, unter dem Hoeneß nie der Fall gewesen. Jetzt mit Nagelsmann, die ganze Story. Und ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, weil ich meine, Bayern München steht ja finanziell sehr gesund da, aber jetzt können sie langsam schon in andere Sphären. Also jetzt haben sie die höchste Trainerablöse zahlt für Nagelsmann 25 Millionen. Der hätte jetzt sicher auch einen Vertrag gehabt. Das ist 8 und 10 Millionen. Das läuft weiter. Jetzt ein Tuchel verdient, glaube ich, etwa auch 10. Hat jetzt auch wieder einen Vertrag, glaube ich, vor 2 Jahren bekommen, oder? Also mittlerweile steigen die schon auch in andere Summen, also in Lohnpoker ein, wie früher. Also, ja. Ja,
okay. Und jetzt ist noch alles einigermaßen okay, aber es kann sein, dass in 2 Monaten der Baum absolut brennt in München und dann geht es erst richtig los. Weil jetzt haben sie Manchester City in der Champions League, da ist ja eine riesige Hürde. Wenn jetzt Dortmund am Wochenende gewinnt, könnte sie, dass das die Vorentscheidung ist in der Meisterschaft. Und wenn bei Bayern Meisterschaft nicht gewinnt, dann würde ich nicht keinem Trainer tauschen, der dort dann trotzdem 10 Millionen verdient. Also ich finde es relativ amüsant, was abgeht, eben vor allem, weil sie immer so der perfekte Verein gewesen sind, auch in Sachen Führung etc., immer alles smooth versucht abzulaufen und jetzt, ist ziemlich FC-Drama. Absolut. Hey, darf ich dir noch 3 Fragen stellen, die ich vorbereitet habe?
Sehr gern, Tim.
Ist alles ein bisschen mehr oder weniger um die Fußballnationalmannschaft, eben weil wir heute eigentlich vor allem das besprochen haben.
Mhm.
Jetzt wollte ich mal fragen, seit wir ja kleine Kinder sind, ist es ja relativ normal, dass die Schweiz an einer EM-Endrunde teilnimmt, aber jetzt hätte ich mal fragen, an wie viel Endrunde von einer EM hat die Schweiz insgesamt teilgenommen bis jetzt?
Okay. Muss ich gerade ein bisschen überlegen. Also eben, seitdem wir klein sind, sind sie eigentlich fast immer dabei gewesen, gell? Also es sind jetzt auch 4 Jahre, sagen wir mal, 6 Mal etwa.
Und vielleicht vor... einmal nicht dabei gewesen, seit wir quasi, ja...
Können uns daran erinnern. Okay, ja, ich schätze jetzt auch aus dem Bauch raus 11 Mal.
Ja, ich denke, dass da ein bisschen zu euch jetzt auch kommt. Es sind 5 Mal.
Nur?
Und zwar das erste Mal 1996. Zeigt mal, was wir für eine
Generation
sind. In der, wir sind total erfolgsgewöhnt. 1996 das erste Mal. Und nachher seit 2004 an der EM in Portugal jedes Mal außer 2012. 2012 ist, glaube ich, in Polen und Ukraine die EM gewesen, wenn es mir nicht alles täuscht. Und dann, ja, Frankreich 2016 und
ja. Aber gut, ich glaube, jetzt mittlerweile ist es einfach auch einfacher, zum an die WM, an die EM zu kommen wie früher, oder? Jetzt, ich glaube, hat auch mehr Mannschaften, die mittlerweile mitspielen, oder?
Ja, aber ich würde trotzdem sagen, die Qualität hat sich schon auch verbreitert. Also es sind mittlerweile nicht mehr so viele Mannschaften einfach scheiße. Die Schweiz hat jetzt einfach Glück, dass sie jetzt in dieser Quali, ja, eigentlich, ich meine, es gibt andere Gruppen, Italien, England, Ukraine, unglaublich, dort sind alle Gegner um einiges besser als da, wo die Schweiz hat. Aber grundsätzlich sind wir einfach brutal erfolgswürdig, diese Generation.
Okay, good to know.
Ja, okay. Also, erste Frage, weit gefehlt. gut. Serdan Shaqiri.
Mhm.
Er ist ziemlich erfolgreicher Torschütze der Schweizer Nationalmannschaft.
Mhm.
Trotzdem noch ziemlich weit weg vom Rekord von Alex Frey von 42 Goal. Wie viel Goal hat er insgesamt in seiner Karriere, in seiner Profikarriere geschossen? Also Verein und Nationalmannschaft.
Beides zusammen. Okay. Also er ist jetzt ein bisschen über 30, oder? Ich glaube, mit 17 ist er in die erste Mannschaft gekommen vom FCB. Also spielt es etwa schon bald 14 Jahre. Ist vielleicht von denen, vielleicht ein, zwei Jahre verletzt gewesen. Ist ja auch kurzzeitig mal ein bisschen out gewesen. Also sagen wir, ich rechne jetzt mal mit 11 Jahren Profi-Jahr und pro Jahr sage ich, dass er 11 Jahre mit der Nazi 10 Goal ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Ich sag, das ist schon schwierig. Es wären 110, also ich tue es auch so im Kopf mitrechnen. Ich sage 106.
Ah, es sind 110, Linus.
Wäre es 110 gewesen?
Es sind 110.
Crazy. Okay.
Ach, gut analysiert, das zeigt schon. Sobald mal irgendjemand beim FCB kurz gespielt hat, du bist voll dabei.
Ja gut, aber das habe ich jetzt auch so grob mitgerechnet, über Profi, ja. Dann,
aber trotzdem, ich meine, seine erste Profisaison hat, glaube ich, 2009, 2010 angefangen. Ich hätte jetzt eigentlich mit fast mehr Goal gerechnet, pro Jahr im Schnitt. Aber du hast, bist doch
gekonnt. Ja, aber er ist ein bisschen stagniert, weißt du, in den letzten Jahren. Ich meine, ich glaube, am Anfang bei Bayern München hat er, glaube ich, noch relativ viel Goal geschossen, glaube ich, unter Pep Guardiola. Ist auch zu viele Spielminuten dann eigentlich noch gekommen. Aber
für Bayern hat er 17 Goal gemacht in 81 Spielen. Aber ja, dafür 19, also seine Assist-Statistiken sind eigentlich noch viel besser als seine Goal-Statistiken. Zum Beispiel beim FCB hat er 27 Assists im Vergleich zu 23 Goal. Bei Stoke 15 Goal, 15 Assists. Bei Liverpool 9 Assists, 8 Goal.
Mhm.
Das ist relativ eindrücklich. Aber ja, sehr gut. Und jetzt... ja, die Frage ist vielleicht ein bisschen schwieriger jetzt für unsere Generation, aber welches sind die drei, okay, sagen wir die Top 5 Torschütze in der Schweizer Nationalmannschaft. Ever.
Okay, also vorher ist der erste, hast du schon mal einen Drop gehabt, also der Alex Frey. Da haben wir nochmal eins schon mal. Ich nehme an, der Top 5 müsste sicher an Stefan Chapuisat dabei sein.
Leider nicht. Der ist
ein bisschen. Der ist nicht dabei. Okay, krass. Ist nicht dabei. Dann wahrscheinlich trotzdem Sherdan Shaqiri.
Der ist Nummer 6.
Okay. Genau. Nummer 6, also habe ich schon zweimal jetzt verkackt.
Vielleicht ist die Frage wirklich zu schwierig.
Vielleicht gehen wir noch, vielleicht gehen wir schnell durch die Stürmer durch in den letzten Jahren. So ein Breel Embolo könnte es auch sein, aber der ist jetzt auch noch nicht, ja gut, der spielt jetzt auch ein paar Jahre. Und der Haris Seferovic könnte es noch sein.
Der kommt auch näher ran, der ist Nummer 7 mit 25 Goal.
Also, hat es einen dabei, den man noch aus, von unserer Generation kennt? Der Top 5?
Also nicht mehr quasi, wo unsere Generation nicht mehr gespielt, aber du kennst ihn trotzdem, weil er ist...
Schon Spregi?
Nein. Ja, hat einen türkischen Nachnamen.
Ah, der Kurkinmaz.
Kubilay Türkinmaz.
Kubilay Türkinmaz, auch ein komplizierter Name.
Mit 34 Goal.
Okay.
Teilt sich aber der zweite Platz mit Max Abeklen.
Okay.
Ich weiß nicht, ob der dir etwas sagt.
Nein, das hat man
nicht. André Abeklen. Ich weiß nicht, ob die verwandt sind. Vielleicht, wenn wir ältere Zuhörer haben, ist die Konversation gerade relativ peinlich. Und dann Nummer 5 ist der Jackie Fatton.
Okay.
Also, ja, ist ein bisschen schwierige Frage. Ich hatte irgendwie gehofft, wo ich mir die Frage überlegt habe, dass die Antwort ein bisschen einfacher könnte sein. Aber, ja.
Sherdan Shaqiri. Ja, das ist tricky zu ihm.
Alex Frey, so die besten Torschützen, wo wir noch aktiv miterlebt haben. Credits an Seferovic, wo er schon gut eigentlich auch noch aufgetragen hat in seiner Karriere, gerade wo er noch bei Benfica gespielt hat. Aber ja, das wär's. Bin echt sehr positiv überrascht von deiner zweiten Antwort.
Schaffen. Ja, danke, danke, aber die anderen zwei Fragen habe ich jetzt nicht so überzeugt, gell?
Kannst du mir nächste Woche wieder ein bisschen grillen.
Gut, gut. Boah, ja, gut.
Der Kampf am Wochenende, IB Servet. Sofern man das als Spitzenkampf kann bezeichnen, aber.
Ja, gibt's nächste Woche wieder etwas zu analysieren. Bin eigentlich froh, dass es wieder weitergeht, irgendwie. Ich find's.
Es ist, die Nazi-Pause kommt so zu einer komischen Zeit. Es ist also.
Mega.
In der Schweiz ist es ja nicht wahnsinnig aufregend, aber der Göpp-Halbfinale kommt zwischen Basel und IB, dann in allen anderen Ligen spitzt sich's richtig zu im Meisterrennen.
Mm.
Also ja, wir können uns auf etwas freuen.
Gut.
Danke.
Ich danke dir, Tim. Danke für die Fragen und ich wünsche dir eine gute Woche und auch an Zuhörer und Zuhörerinnen daheim eine angenehme Woche und dann hoffentlich bis nächste Woche wieder.
Merci fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Ciao zusammen. Ciao, ciao.
Hakan! Hakan! Das ist nur ein Goal!
Ich denke, ich bin Profifußballer und bin da nicht zum Lieblingstäuschen.
Lass von mir hin! Ich bin
Ich habe fertig.